Hi, mein Name ist Katrin Nussmeier und ich bin die Rätselbeauftragte der Presse. Wenn ihr auch Spaß am Spielen habt, dann habe ich was für euch. Es gibt bei uns jetzt nämlich einen eigenen digitalen Rätselbereich mit täglich 4 neuen Spielen. Dort findet ihr mit dem Quadruppel und der Wortklaverei 2 exklusive Rätsel, die wir selbst entwickelt haben und jeden Tag aufs Neue für euch erstellen. Außerdem könnt ihr hier euer Hirn mit 2 Logikrätseln trainieren. Aber Achtung, sie könnten süchtig machen. Probiert es aus. In der Presse-App und auf diepresse.com.
Die Presse.
Ich zähle die Polkadots auf meinem Glockenrock. Wie lange noch? Wie lange noch kann sich die Langeweile bitte mal beeilen?
Die Langeweile und das Nichtstun haben einen ziemlich schlechten Ruf. Es heißt ja nicht umsonst, wir sollen unsere Tage nützen. Carpe diem. Alles, was nach Unproduktivität aussieht, wird gerne verdammt. Und das auch im Urlaub.
Die Spinnen weben, Spinnen weben gut. Ich starre Löcher in die Luft. So grundlos schlagen wir die Zeit tot. Die Decke auf den Kopf.
Dabei sagen Experten wie zum Beispiel der Brite Joseph Cibelli, ein Neurowissenschaftler, wie wichtig und gesund gerade das Löcher in die Luft starren sein kann oder wie heilsam das Nichtstun in der Freizeit für unser Gehirn ist.
Ich muss was gegen das Nichtstun tun, denn das Nichtstun tut mir gar nicht gut.
Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten also insofern besser nicht der deutschen Sängerin Balbina und den Zeilen ihres Songs Nichtstun folgen, die wir da gerade hören konnten, sondern dem britischen Forscher glauben.
Die Zeit vertreibt sich in Zeitlupe. Ich suche nach Nadeln im Heuhaufen mit der Lupe.
Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner. Bei mir im Studio ist jetzt Karl Gaulhofer, der Leiter unseres Feuilletons. Er hat Joseph Cibellis Schrift The Brain at Rest gelesen und sagt uns, was man von den Ratschlägen des Neurowissenschaftlers mitnehmen soll und wie sich der Blick auf den Müßiggang von der Antike bis zur Neuzeit und in die Gegenwart gewandelt hat. Lieber Karl, es ist immer noch Urlaubszeit, Sommerzeit. Wir fahren in den Urlaub oder wir waren schon und da wollen wir uns ja eigentlich und sollen uns erholen. Wir sollen frisch erholt zurückkehren. Man hat aber zunehmend den Eindruck, das fällt uns gar nicht so leicht, wenn wir dann eben an unserem Urlaubsort angekommen sind. Sowohl Kindern als auch Erwachsenen. Wir sind geschäftig im Urlaub machen. Wieso fällt uns denn das Nichtstun so schwer?
Naja, zum einen scheint das irgendwie schon so etwas zu sein, was man gerne eine anthropologische Konstante nennt, weil da gibt es auch ganz alte Autoren, Philosophen und so, denen das schon aufgefallen ist. Wir sehnen uns eigentlich nach Erholung, danach, dass wir etwas abschließen, erreichen und uns dann der Ruhe hingeben. Und wenn es dann soweit ist, dann fürchten wir uns vor der Ruhe und entsteht so ein Gefühl der Leere und wir haben Angst, dass es uns langweilig wird und dann füllen wir das wieder mit allen möglichen Aktivitäten. Es lässt sich aber auch ganz schön moderner erklären, neurophysiologisch, indem man sagt, ja, unser Belohnungszentrum schüttet Dopamin aus, also dieses Glückshormon in kleinen Dosen, immer dann, wenn wir sozusagen alert sind, wenn wir wach sind, aufmerksam sind, schnell auf etwas reagieren. Das war ja auch in unserer Urzeit sehr wichtig, weil da sind wir durch die Savanne gezogen und mussten ständig gewärtig sein, dass der Säbelzahntiger über uns herfällt. Wir mussten auch aufpassen, dass wir in unserem unter Anführungszeichen Rudel unsere soziale Stellung behalten und so funktionieren wir eben auch heute noch und das wird durch die sozialen Medien und durch Netflix-Serien und alles auch noch verstärkt. Also wir schauen darauf, dass wir Likes bekommen, auch auf unsere Urlaubsfotos. Wir wollen im Urlaub dann auch irgendwie eine spannende Serie natürlich anschauen und das hält uns weiterhin auf Trab.
Mhm. Aber ist es nicht vielleicht auch so, dass das Nichtstun uns schwerfällt, weil wir eben auch mit all den Dingen, die du gerade erzählt hast, bis in die Steinzeit zurückgehen, weil wir das Nichtstun auch etwas Schlechtes abspeichern? Also es hat auch eher einen schlechten Ruf, das zeigen ja schon Sprüche wie Müßiggang ist aller Laster Anfang oder auch so Dinge wie im Gegenteil, seize the day, mach also was aus deinem Leben und so weiter. Dieses Verherrlichen des Produktivseins ist ja sozusagen auch was wir alle kennen, ganz abgesehen von Likes und Serien. Ist das vielleicht auch ein Grund? Nichtstun hat einen schlechten Ruf.
Ja, absolut. Und das hat auch Gründe, die ganz weit zurückliegen. Also man muss sich vorstellen, wenn wir eben in kleinen Gruppen damals zusammengelebt haben in Urzeiten, Jäger und Sammler, ich meine, da durfte sich natürlich niemand erlauben, die anderen machen zu lassen und sich selber auf die faule Haut zu legen. Das wurde natürlich von den anderen sanktioniert und deswegen war Faulheit dort auf jeden Fall schlecht angeschrieben. Und wenn wir jetzt einen großen Sprung machen in die Neuzeit, da kann man sagen, ja, da gab es einerseits mal die Besitzenden, die Leute, die für sie arbeiten mussten, also von den Landarbeitern oder die Sklaven oder auch die Fabriksarbeiter dann später, denen musste man ja irgendwie erklären, das ist gut und wichtig, was ihr macht. Also muss Arbeit etwas Tolles sein, etwas, was einen Wert hat und was dann auch die Würde dieser Menschen ausmacht. Und das hat man ihnen sehr gerne eingeredet. Und umgekehrt haben dann die Marxisten gesagt, wer nicht arbeitet, also ihr, die Aktionäre, die Anteilseigner, die Fabriksbesitzer, ihr seid die Bösen und Arbeitadel, die Fabriksarbeiter, sind die wahren Helden. Das heißt, von der einen wie von der anderen Seite betrachtet, Arbeit ist etwas Tolles, etwas Feines, etwas Schönes und je mehr davon, umso besser. Und das passte eigentlich nicht mehr so gut in unsere Freizeitgesellschaft, denn auch aus wirtschaftlicher Sicht, weil wir müssen ja konsumieren, wir müssen ja den Tourismus, den Fremdenverkehr am Leben erhalten, indem wir in der Freizeit auch Geld ausgeben. Und trotzdem steckt uns das immer noch ziemlich in den Knochen, dass eben Müßiggang etwas Schlechtes ist, was wir uns eigentlich nicht leisten sollten und was dann immer ein schlechtes Gewissen auch ein wenig verursacht.
Jetzt fällt mir gerade auf, dass im Kern auch die Teilzeitdebatte ein bisschen damit zusammenhängt. Ist weniger arbeiten, bist du dann ein weniger wertiger Mensch, genau, der fürs System zu wenig tut, zu wenig Steuern zahlt und so weiter? Aber jetzt noch eine kurze Nachfrage zur Neuzeit. Du hast jetzt das so geschildert, dass dann die Besitzenden die Arbeit sozusagen höher gerankt haben, damit sie auch dem
Sklavenarbeiter und genau, um bei Laune zu halten.
Aber sie selbst haben eigentlich das Nichtstun nicht so schlecht gekonnt. Ich meine, man hat sich dann meistens zusammen in Salons dem sozusagen dem Musizieren hingegeben, dem Malen. Aber so richtig produktiv waren ja vor allem die Frauen in diesem Zeitalter nicht, ne?
Ja, ja, also da hat der Bertrand Russell hat 1934 da einen sehr scharfzüngigen Essay dazu geschrieben. Er hat gesagt, ja, ja, es stimmt schon. Also man braucht, um große zivilisatorische Fortschritte zu machen, wie zum Beispiel in Salons über die Zukunft der Gesellschaft zu diskutieren und die zu entwerfen und dann später, um sie später nochmal umzusetzen, da braucht es Muße, da braucht es Ruhe. Und ganz stark sieht man das im antiken Athen. Das war in Wirklichkeit war das eine Kleinstadt und es waren dort nur die freien Männer, das waren vielleicht 5000 Leute, aber die haben zivilisatorisch unglaublich viel weitergebracht, nämlich ein erstes Modell, funktionierendes Modell von Demokratie. Aber dafür haben die Frauen und die Sklaven für sie schuften müssen, ja, damit sie die Muße gehabt haben, das in Ruhe zu entwerfen. Und der Russell sagt dann auch sehr spitzzüngig, naja, das war natürlich total verschwenderisch, weil in Wirklichkeit waren das einige wenige, die da wirklich was weitergebracht haben und tolle Ideen entwickelt haben und die meisten jetzt auf sein Land, auf England oder Großbritannien bezogen, nein, das waren einfach stupide Landedelleute, die nichts anderes im Kopf hatten als Fuchsjagden.
Ja. Eben, und oder sich betrinken und,
Gelage
feiern, genau, weil sie einfach eigentlich fadisiert waren.
Ja, und in Wirklichkeit hat man das große Potenzial der großen Menge und auch der Frauen, allein die Hälfte der Bevölkerung, überhaupt nicht genutzt.
Jetzt hast du schon die Antike angesprochen und genau das ist auch so ein Thema, dass dieses Konzept oder die Idee des Nichtstuns ist ja alles andere als neu. Es gab viele Philosophen, die das gelobt oder verteufelt haben, je nachdem. Wie ist denn da so die Entwicklung, vor allem aus der philosophischen Ecke? Wie betrachtet man oder hat man das Nichtstun betrachtet?
Ja, das eigentlich meistens und in aller Regel sehr positiv gesehen wurde. Also das Aristoteles, kann man sagen, ist da der Begründer. Der hat zwar gesagt, die Vita Activa ist etwas Tolles und Vita Activa hieß eben für die Männer der griechischen Antike vor allem einerseits in den Krieg ziehen, aber dann eben auch das öffentliche Gemeinwesen. mitbestimmen, ja, als freier Mann. Aber höher gestellt hat er trotzdem die Vita Contemplativa, also dass man sich zurückzieht, dass man in aller Ruhe über die Dinge nachdenkt und dann auf Dinge draufkommt. Das haben die Epikureer dann fortgesetzt, die sich in ihren Garten vor der Stadt zurückgezogen haben, um dort in Ruhe zusammen zu sein und sich Gedanken zu machen. Das haben die christlichen Einsiedler, Eremiten gemacht. Schon Jesus Christus hat sich in die Wüste zurückgezogen für 40 Tage. Und das geht dann bis hin zu den Romantikern, die dann die Ruhe und die Erleuchtung in der Natur gesucht haben. Zu Rousseau, der 2 Monate lang auf der Petersinsel im Schweizer Bielersee nichts anderes gemacht hat, als sich in einen Kahn zu legen und den Himmel zu betrachten und danach gesagt hat, das war die schönste Zeit seines Lebens und er hätte das für den ganzen Rest seines Lebens machen können. Also es wurde eigentlich meistens sehr, sehr positiv gesehen.
Jetzt gibt es ein neues Buch, das wieder das Nichtstun lobt, die Vorzüge des Nichtstuns hervorhebt. Welches ist denn das?
Naja, das kommt jetzt aus einer ganz anderen Ecke, könnte man sagen, nämlich von einem Neurowissenschaftler, einem britischen, das ist der Joseph Ciabelli. Und das Buch heißt The Brain at Rest. Also keine Angst, man muss es nicht auf Englisch lesen. Man hat seltsamerweise bei der deutschen Übersetzung, die jetzt am 1. August auf den Markt gekommen ist, einfach diesen englischen Titel belassen. Und der Subtitel, der ist dann aber schon auf Deutsch, nämlich wie Nichtstun unser Leben verbessern kann. Und da wird dann nicht mehr irgendwie philosophisch oder kulturgeschichtlich irgendwie argumentiert, sondern ganz naturwissenschaftlich aus der Sicht eines Hirnforschers. Und das ist sehr interessant, weil die Hirnforscher sind da drauf gekommen, es gibt einerseits dieses sogenannte Arbeitsnetzwerk, das wir haben, das immer dann aktiv ist, wenn wir eben konkret aktuelle Aufgaben erfüllen sollen, zum Beispiel eben bei der Arbeit typischerweise, und uns auf das konzentrieren müssen. Und das braucht aber Erholung und dafür gibt es dann ein Ruhezustandsnetzwerk, das dieses Arbeitsnetzwerk ruhig stellt, damit das sich sozusagen wieder auftanken kann, könnte man salopp sagen. Soweit nicht sonderlich spektakulär, kann man sagen, okay, und dafür haben wir die Wochenenden, dafür haben wir eben den Urlaub und so weiter. Und dann sind die Forscher aber drauf gekommen, hoppla, dieses Ruhezustandsnetzwerk, das ja eigentlich nur so ein Hintergrundrauschen eigentlich erzeugen sollte, braucht selber ziemlich viel Energie. Und wenn das viel Energie braucht, dann tut es ja irgendwas. Und diese Energie muss ja sinnvoll eingesetzt werden, weil sonst würde das ja evolutionär schon längst erledigt sein. Und dann hat man sich das genauer angeschaut und hat gesehen, wenn dieses Netzwerk, das sich über das ganze Gehirn in Wirklichkeit verteilt, aktiv ist, das ist die Zeit, wo wir tagträumen, wo unsere Gedanken ziellos herumschweifen, wo wir in Erinnerungen ziellos herumkramen oder auch an die Zukunft denken und uns ausmalen, wie die vielleicht sein könnte. Also all das, was nicht aktuell ist, nicht konkret ist, wo es kein klares aktuelles Ziel gibt, sondern wo wir uns von den Gedanken treiben lassen. Und warum ist es wertvoll, dass unser Körper da Energie reinlegt? Naja, weil man da auf die wirklich guten Gedanken kommt, auf kreative Ideen, auf strategische Lösungen, sowohl im Privaten als auch im Beruf, auf wirklich tiefgreifende Reflexionen, die man sonst nicht haben würde.
Jetzt ist es natürlich irgendwie so, es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, aber es ist so banal, nicht? Man denkt sich ja irgendwie logisch, ja. Man macht eine Pause und dann ist man erholter oder nur, haben wir das genau das verlernt? Darum frage ich jetzt auch diese banale Frage zurück. Erklärt der Ciabelli, was das Nichtstun genau ist, weil also was es sicher nicht ist, das braucht man gar nicht sagen, ist nach Hause zu fahren und auf dem Heimweg am Rad wieder irgendwas zu hören. Das sage ich jetzt zum Beispiel gegen meine eigene Zunft, keinen Podcast hören beim Fahrradfahren oder in der U-Bahn sitzen und irgendein Spiel spielen oder auf Likes schauen. Aber welche anderen Tätigkeiten, also was ist Nichtstun? Ist es wirklich Nichtstun? Also auf dem Sofa sitzen und in den Himmel starren? Ist es Meditation? Ist das der Grund, warum Meditation so gehypt wird von vielen?
Ja, also es ist schon so wenig wie möglich.
Und also Meditation, nicht mehr.
Meditation ist eben schon das sozusagen das erreichbare Minimum und deswegen muss man das eben auch erst lernen und einüben. Aber einfach so aus dem Fenster schauen oder auf einer Kaffeehausterrasse sitzen und die Leute vorbeiflanieren sehen oder in den Himmel schauen oder auch einen Spaziergang durch den Wald machen, aber nicht mit einem ganz bestimmten Ziel, da muss ich jetzt hin und in so der und der Zeit, sondern einfach so ziellos durch den Wald gehen und seine Gedanken schweifen lassen, im Meer schwimmen, aber da jetzt nicht auch 20 Meter hin, 20 Meter her und das fünfmal und das innerhalb von der Zeit, sondern einfach rumplanschen, rumschwimmen, ziellos und so weiter. Also eigentlich schon das, was man sich so unter Urlaub vorstellt, aber eben nicht Videospiele am Handy, nicht und ich ziehe mir jetzt diese unglaublich spannende Netflix-Serie rein. Und an der Grenze, also stricken würde ich sagen, ja. Und in Ruhe ein Buch lesen, das würde er wohl auch zulassen. Podcast übrigens tatsächlich weniger.
Aha,
ja. Also das ist offenbar, da muss man sich schon mehr konzentrieren. Aber dieses vor allem analoge Buch lesen mit dem Seitenumblättern, wo man sich nicht irgendwie stresst, sondern sich einfach Zeit nimmt und das auf sich wirken lässt, das würde er schon noch zu diesem Bereich rechnen, wo dieses Ruhezustandsnetzwerk aktiv ist. Und um das geht's.
Und es geht auch darum, diese Sucht nach der Dopaminausschüttung in den Griff zu bekommen. Dass genau. Man lernt, es ist nicht so wichtig, ständig irgendwo von außen ein Glücksgefühl herbeiführen zu wollen. Und das, dann kommt das, am Ende aber ein Glücksgefühl
dabei. Das wissen alle, die Kinder haben, wie schwer das ist, besonders gegenüber der jungen Generation, das auch wirklich durchzusetzen. Also da kommen die Älteren irgendwie besser damit zurecht, weil sie das noch gewohnt sind, wie man mit Langeweile umgeht, dass man jetzt nichts konkret zu tun hat. Und die Jungen, die Digital Natives, können das eben immer schlechter, weil die schon so getrimmt sind auf diese ständige Dopaminsucht, könnte man sagen.
Wenn du die Person bist, die ihr Zimmer nicht aufräumen kann, ohne nebenbei Musik zu hören oder YouTube im Hintergrund laufen zu haben, dann kann es sein, dass du von der Dopaminsucht betroffen bist. Und ich weiß, dein Gehirn möchte jetzt schon weiter scrollen, weil es ist dir zu anstrengend. Du hoffst auf den nächsten Dopaminkick, aber trust me, unsere Generation braucht Hilfe.
Das Internet ist seit einiger Zeit übrigens voller Tipps und Tricks zum noch recht neuen Modebegriff Dopamin-Detox. Influencerinnen, Fitfluencer oder Demenzexpertinnen, die auch immer mehr das Internet überschwemmen, geben uns vor allem auf Plattformen wie Instagram und Pinterest Ratschläge, wie man das eigene Dopamin-Level auf natürliche Weise ganz ohne Digital Likes und Comments boosten kann. Der Einsatz der vielen englischen Worte war hier durchaus Absicht. Zielgruppe sind aber längst nicht nur die jungen und ganz jungen Digital Natives, sondern auch die mittelalten Millennials und sicher auch Vertreter der Generation X. Ein Tipp kommt da übrigens besonders oft vor, neben den üblichen Dingen wie ausreichend Zeit an der frischen Luft, genug Bewegung, viel Schlaf, kalte Duschen, Sonnenlicht und Meditation. Da heißt es, be bored for a while. Sprich, sei gelangweilt und tu einfach mal nichts. Okay, wir haben es verstanden. Zurück zu Karl Graulhofer. Den habe ich noch gefragt, ob der Hirnforscher in seinem neuen Buch auch sagt, wann das Nichtstun zu viel werden kann oder wie lange ist Langeweile okay.
Nein, dazu sagt er nichts, also weil er würde wahrscheinlich sagen, für einen selbst und für die persönliche Entwicklung kann das gar nicht zu viel sein, außer es wird jetzt wirklich pathologisch und macht den Hans-Guck in die Luft und rennt in ein Auto hinein. Ja, also so alert sollte man schon sein, dass man die täglichen Gefahren des Alltags, die es natürlich weiterhin gibt, natürlich im Blick hat. Aber ansonsten sind die Grenzen von außen gezogen, dadurch, dass man arbeiten muss, um Geld zu verdienen, ganz simpel, ja, und aus dem Urlaub zurück zur Arbeit muss und aus dem Wochenende am Montag wieder zurück ins Büro. Aber er sagt eben, dass die Freizeit, die wir eben haben, dass wir die möglichst gut nutzen sollten, um die Batterien wieder aufzuladen. Und das heißt eben, möglichst viel Platz und Raum diesem Ruhezustandsnetzwerk zu geben.
Und sagt er auch was über die Schäden, wenn man das nicht tut? Also wenn man konstant sich dem verweigert, konstant eben auch in der Freizeit, am Wochenende, wann auch immer man frei hat, am Handy hängt, eben ja. Wie du vorher schon erwähnt hast, die Serien schaut und so weiter.
Ja, das ist halt das Stichwort Burnout dann. Das ist, kommt bei ihm natürlich auch vor, dass das sozusagen die letzte und schwerste Konsequenz ist von Leuten, die nicht abschalten können oder wollen.
Und was sagt er zu sozialen Kontakten?
Also jetzt das persönliche? Ja, das ist auch sehr interessant, weil das ist ja auch so ein Modethema geworden in den letzten Monaten, dass man immer mehr hört, ja, neue Einsamkeit und vor allem unter jungen Menschen, vor allem unter jungen Männern interessanterweise und wie schrecklich das ist und wie gefährlich und so weiter. Und er sagt, das sollte man bitte nicht übertreiben, weil Alleinsein, also natürlich gewolltes Alleinsein ist etwas sehr Wichtiges, ja? Und da sind die Menschen halt sehr unterschiedlich. Es gibt halt Leute, die brauchen meistens Leute um sich herum, andere, die können sehr gut länger mit sich allein sein und prinzipiell kann man in diesem Alleinsein sich natürlich weitaus besser erholen, als wenn ständig Leute um ihn herum sind. Und deswegen sollte man das auch nicht schlecht drehen, sondern auch mal loben und versuchen, etwas mehr zu praktizieren, dass man eben auch mit sich allein sein kann und mit sich selbst ganz gut auskommt.
Das ist schön. Ja, das gefällt mir. Ich habe übrigens noch ganz kurz bei Amazon geschaut, wie viel es mir ausspuckt unter dem Stichwort Do Nothing. Und da sind über 1000 Ergebnisse gekommen. Also das sind auch Bücher, die gar nicht so alt sind, wo zum Beispiel eins heißt Do Nothing, How to Break Away from Overworking, Overdoing and Underliving. The Brain on Rest würde wahrscheinlich dann unter dem Stichwort nicht kommen, aber das führt mich zu meiner Frage. Was würdest du sagen, unterscheidet das Buch von diesem britischen Neurowissenschaftler von anderen Werken, die dazu eh ein bisschen wie ja, inflationär erschienen sind die letzten Jahre?
Naja, ich würde sagen, ich möchte die jetzt nicht schlecht machen, aber sehr viele davon sind einfach so Self-Help-Books, schnell hingeschrieben, so Ratgeber, wo das nicht wissenschaftlich fundiert ist. Und in diesem Buch, von dem wir jetzt gesprochen haben, da steht also diese wissenschaftliche Betrachtung viel, viel stärker im Vordergrund. Also da wird wirklich erklärt, was spielt sich da im Hirn ab. Und ich glaube, das hat auch einen ganz guten pädagogischen Effekt, weil dann, wenn man wirklich verstanden hat, worum es dabei geht und was sich da im eigenen Körper abspielt, dann glaubt man das auch eher und zieht auch vielleicht dann eher Schlüsse und Konsequenzen daraus.
Bleibt die letzte Frage, soll man dieses Buch im Urlaub lesen oder lieber nicht, weil es zu kompliziert ist?
Es ist relativ leicht geschrieben, also es ist durchaus als Urlaubslektüre auch brauchbar, aber es wird andere Dinge geben, die da noch besser passen.
Lieber Karl, vielen Dank.
Ich danke.
Ja, das war Was wichtig ist. Mehr zum Thema von meinem heutigen Gast Karl Gaulhofer finden Sie wie gewohnt in den Shownotes. Und wenn Sie uns verraten wollen, wie Sie im Urlaub entspannen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@diepresse.com. Und wenn Ihnen diese Folge oder eine der anderen Folgen unseres Podcasts gefallen hat, würde es uns besonders glücklich machen, wenn Sie anderen diesen Podcast weiterempfehlen. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und vor allem wünschen wir genug Muße fürs Nichtstun in diesem Restsommer.